immer wieder dann darauf aufmerksam zu machen, dass man einen Zwischenschritt erreicht hat oder dass man zumindest auf einem guten Weg dorthin ist. Zuhören und verstehen, was sind die Wünsche und Ziele des Patienten, also meines Gegenübers, ist für mich die Basis.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen bei Gegenstand von Interesse, dem Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Mein Gast heute ist Professor Liepert. Mit ihm spreche ich über seine vielsagenden Münzen, über die Reha nach einem Schlaganfall und darüber, warum es wichtig ist, dass Ärzte und Ärztinnen gut zuhören können. Professor Dr. Joachim Liepert ist ärztlicher Leiter Neurorehabilitation der Kliniken Schmieder in Allensbach. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Ein Hinweis: Erklärungen zu Wörtern, die ihr vielleicht nicht kennt, findet ihr in den Shownotes, den Infos zu dieser Folge. Guten Tag, Professor Liepert, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, Frau Frangopoulos.
Jetzt möchte ich natürlich gleich als erstes wissen, welchen Gegenstand haben Sie mitgebracht?
Ich habe Ihnen Münzen mitgebracht, und zwar in diesem Fall 5 Münzen, die für mich ein gutes Hilfsmittel sind, um Feinmotorik bei unseren Patienten zu testen. In dem Fall müssen die Patienten nämlich die Münzen einzeln zwischen Daumen und Zeigefinger aufnehmen, in der Hand behalten und dann am Ende eben auch einzeln wieder weglegen, was schon eine gewisse Herausforderung an die Feinmotorik darstellt.
Das hört sich jetzt ja erstmal für einen gesunden Menschen nicht so schwierig an. Warum ist das für Ihre PatientInnen eine Schwierigkeit oder kann eine Schwierigkeit sein?
Weil man eben dafür eine gute Kontrolle des Pinzettengriffs braucht, eben des Griffs, mit dem Daumen und Zeigefinger aktiviert werden und nicht es reichen würde, die ganze Hand, alle Finger beugen und strecken zu können, sondern man muss es eben sehr gezielt machen und insbesondere das in der Hand halten der Gegenstände und es wieder sozusagen aus der Handfläche an den Rand der Finger zu bringen, ist eine Herausforderung für jemanden, der eben feinmotorisch noch beeinträchtigt ist.
Sind das jetzt spezielle Therapiemünzen, die Sie da haben? Oder was für eine Art Münzen sind das?
Total normales Geld. Vom 1-Cent-Stück bis zum 1-Euro-Stück. Aber naja, es spielt schon eine gewisse Rolle, weil größere Münzen lassen sich in der Regel etwas leichter ergreifen, kleinere dementsprechend schwieriger. Und von daher, wenn ich unterschiedliche Münzgrößen habe, kann ich dementsprechend auch etwas genauer abschätzen, wozu derjenige gerade imstande ist.
Erleben Sie es oft, dass PatientInnen im Laufe des Aufenthalts hier sich sehr verbessern beim Greifen dieser Münzen?
Ja, glücklicherweise. Es hängt natürlich von der Grunderkrankung ab, aber wenn es jetzt um Schlaganfallpatienten geht, die in der Regel ja in dem beeinträchtigten Zustand kommen und sich dann durch spontane Erholung und durch die Therapien wieder verbessern, da können sich schon ganz erhebliche Verbesserungen einstellen, solcher Fähigkeiten.
Und spielt das für Sie eine Rolle, dass das so ein ganz, ganz üblicher Alltagsgegenstand ist?
Ja, eine große Rolle, weil am Ende ist ja unser Ziel, dass Patienten in die Selbstständigkeit zurückkehren, in die Unabhängigkeit und in die Alltagsbewältigung. Und dazu gehört natürlich auch die Manipulation von Münzen oder anderen Alltagsgegenständen. Von daher bin ich ein großer Fan davon, Alltagsgegenstände in die Therapien zu integrieren und auch die Fähigkeit des Umgangs mit Alltagsgegenständen zu prüfen und zu testen.
Ich würde Sie jetzt bitten, Sätze zu ergänzen. Ich gebe Ihnen die Satzanfänge und der Rest liegt dann bei Ihnen. Mhm. Wenn es morgen keine Münzen mehr gäbe,
dann würde ich für die feinmotorischen Testungen Büroklammern nehmen.
Also Sie wüssten sich zu helfen mit anderen Alltagsgegenständen.
Ja.
Der Zusammenhang zwischen diesen Münzen oder zwischen anderen Alltagsgegenständen wie den Büroklammern, die Sie gerade genannt haben, und neurologischer Rehabilitation
besteht in erster Linie darin, dass es für mich geeignete Mittel darstellen, um Funktionen zu testen.
Seit ich angefangen habe, mich mit Schlaganfällen zu beschäftigen,
habe ich eine Menge darüber gelernt. darüber, dass es sehr individuelle, unterschiedliche Vorläufe gibt, dass es große Beeinflussungsmöglichkeiten gibt, die zum Teil innerhalb der Therapien und zusätzlicher Verfahren bestehen, aber vor allen Dingen auch in der Einstellung der Betroffenen bestehen.
Gibt es typische Missverständnisse seitens der PatientInnen, wenn es um Heilung, um Fortschritt geht nach einem Schlaganfall?
Richtig typische würden mir nicht einfallen. Am ehesten vielleicht noch diese Annahme, dass es doch auch von allein besser werden muss und dass es ohne Training auch irgendwie funktionieren muss. Bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich richtig, weil es natürlich spontane Erholungsfähigkeiten des Gehirns gibt, wo Reparaturvorgänge ablaufen, von denen wir aber denken, dass sie eben durch gleichzeitiges Training einfach noch perfekter ablaufen und weiter voranschreiten, als wenn man nicht trainieren würde. Von daher vielleicht die Hoffnung oder der Wunsch, einfach abwarten und dann geht das schon wieder weg. Das wäre vielleicht so eine Fehlinterpretation.
Interesse halber zwischengefragt, können Sie etwa sagen, wie viele Ihrer PatientInnen SchlaganfallpatientInnen sind im Verhältnis?
Ich schätze 2/3 ungefähr, zwischen der Hälfte und 2/3.
Und das restliche etwa Drittel, dann alle möglichen neurologischen Krankheitsbilder?
Ziemlich bunte Mischung von Rückenmarksverletzungen, Parkinson-Erkrankungen, entzündlichen Nervenerkrankungen und MS-Fällen. Also in der Reha spiegelt sich sozusagen die Häufigkeit neurologischer Krankheitsbilder, zumindest solcher, die eben Rehabilitationsmaßnahmen benötigen, ganz gut wider. Sprich, wir haben jetzt natürlich kaum Patienten, die ein reines Kopfschmerzsyndrom haben, weil das ist eben für die Rehabilitation nicht geeignet. Aber all die Krankheitsbilder, die eben motorische oder kognitive Beeinträchtigungen haben, sind in ungefähr vergleichbarer Häufigkeit proportional dann eben auch in der Reha vertreten.
Und wie kommt es, dass Sie sich speziell mit SchlaganfallpatientInnen befassen? Wie haben Sie diesen Weg eingeschlagen?
Das führt ein, ich weiß nicht, 30 Jahre ungefähr fast zurück. Als ich nämlich Assistenzarzt oder so an der Grenze zum Oberarzt war und in Jena erste wissenschaftliche Studien zur Plastizität des Gehirns und zur Reorganisation und Wiederherstellung von Funktionen gemacht hatte und damals mit einem ziemlich berühmten amerikanischen Wissenschaftler zusammenarbeiten konnte, war das die Basis sozusagen für das Interesse daran, was beim Schlaganfall im Gehirn passiert und vor allem eben auch, was dann durch die Rehabilitation im Gehirn wiederum passieren kann.
Also da haben Sie das Thema intensiver kennengelernt und haben sich gedacht, ja, damit möchte ich mich befassen.
Genau.
Wovon hängt es ab, wie gut sich jemand nach einem Schlaganfall erholen kann oder wie gut er oder sie Fortschritte machen kann? Was sind da entscheidende Faktoren?
Eine ganze Vielzahl von Faktoren gibt es da. Natürlich spielt das initiale Ausmaß der Schädigung schon eine große Rolle. Wenn ganz entscheidende, wichtige Nervenleitungsbahnen betroffen sind und es zu einer sehr hochgradigen Lähmung kommt, dann wird heutzutage in Anführungsstrichen egal, wie intensiv jemand trainiert, eine vollständige Wiederherstellung nur im Rahmen eines Wunders möglich sein, also nicht wirklich realistisch primär zu erwarten sein. Wenn es Teilschädigungen sind, dann spielen Faktoren wie Motivation des Patienten, Unterstützung durch das Umfeld, Zielgerichtetheit der Therapien, Dauer der Behandlung eine wichtige Rolle, weil wir selber hier auch in Untersuchungen sehen konnten und gezeigt haben, dass Patienten, die eben 6 oder 8 oder noch mehr Wochen da sind, in der Regel größere Fortschritte machen als die, die nach 3 oder 4 Wochen wieder gehen.
Sie haben unter anderem genannt als Faktor Unterstützung durch das Umfeld. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen. Welche Rolle spielen überhaupt Angehörige bei der Rehabilitation? Angehörige, Familie, Freunde, also das Umfeld?
Je nach Angehörigen ganz unterschiedliche Rollen. Nehmen wir mal das positive Beispiel, dass es ein Angehöriger ist, der positiv motiviert ist, mit dem Patienten auch zusätzlich zu trainieren, weitere Dinge in Angriff zu nehmen, der denjenigen auch motiviert, am Wochenende oder eventuell nach Abschluss eines üblichen Therapietages trotzdem nochmal sich aufzuraffen und nochmal zum Beispiel Treppentraining zu machen oder einen Spaziergang oder irgendwelche Übungen für die Hände oder Konzentrationstrainings oder Sprachtrainings. Also was hängt dann natürlich ja davon ab, was das Defizit ist und wo der Patient sich weiter verbessern möchte. Aber ich bin ganz sicher, auch wenn wir das nicht präzise messen können, aber dass motivierende, unterstützende Angehörige, die sozusagen als Co-Therapeuten dementsprechend über einen Zeitraum von einigen Wochen doch eine ordentliche zusätzliche Menge an Therapie anbieten damit, dass sie mit dem Patienten was unternehmen, dass die einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf haben.
Was würden Sie Angehörigen raten, die vielleicht jetzt gar nicht die Idee haben, was sie machen können oder wie sie den Patienten, die Patientin unterstützen können, die aber gerne etwas machen möchten? Was wäre da Ihr Rat?
Ja, wenn es jetzt um inhaltliche Aspekte geht, was man denn überhaupt mit dem Patienten trainieren könnte, würde ich erstmal auf die Therapeuten verweisen und auf eine Teilnahme von Angehörigen in Einzeltherapien. Das wird durchaus auch von Therapeutenseite gern gesehen und auf jeden Fall akzeptiert, sodass als Angehöriger schon man einen Eindruck bekommt, was sind denn das für Übungen, die derjenige macht. Dann könnte man mit dem Therapeuten natürlich auch besprechen, was sollte man denn vielleicht in den nächsten Tagen zusätzlich trainieren. Das wäre so die inhaltliche Frage. Die Frage des Umfanges zum Beispiel, die geht nur in enger Absprache mit dem Patienten selber, weil wenn der signalisiert, er kann nun mal nicht mehr oder auch er will nicht mehr, dann muss man das als Angehörige natürlich auch berücksichtigen, beherzigen und darauf eingehen. Insofern muss der Angehörige quasi sowohl auf seinen Patienten hören, als auch möglichst mit gezielten Interventionen oder Vorschlägen der Therapeuten arbeiten.
Was können Sie Angehörigen raten, für die das vielleicht ein bisschen schwierig ist, diese unsichtbaren Folgen von einem Schlaganfall richtig zu begreifen und damit umzugehen?
Im Zweifelsfall würde ich erstmal raten, dass wenn Angehörigen etwas auffällt im Verhalten, in den Fähigkeiten und Funktionen, dass sie das von sich aus melden, weil die Angehörigen kennen ja nun mal ihren Patienten besser als wir es können und denen fallen natürlich Unterschiede stärker auf. Also da Rücksprache zu halten und gegebenenfalls eben sich auch da Hinweise zu holen, wie geht man denn jetzt am besten mit solchen Situationen, wo jemand in eine Erschöpfung hineingerät, am besten um. Grundsätzlich gilt auf jeden Fall, immer da, wo eine Leistung, sei es konzentrativer Art oder in Bezug auf Bewegungen, sich verschlechtert als Zeichen dafür, dass da eben eine Ermüdung oder Erschöpfung eintritt, sollte man nicht weitermachen, sondern eine Pause machen. Wie lang die dann sein muss, ob 2-3 Minuten oder eine Stunde, hängt von dem Patienten und seiner Erholungsfähigkeit ab. Aber das ist so die Grundregel. Man darf bis an den Rand dieser Erschöpfung gehen und sollte es vielleicht sogar, damit man überhaupt Reize setzt, mit denen jemand sich dann auch wirklich weiter steigern und verbessern kann, aber nicht über diesen Rand hinaus.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben jetzt gesagt, Reize setzen, damit man sich verbessern kann. Für den Laien, für die Laien erklärt, was ist damit gemeint?
Naja, im weitesten Sinne ist natürlich zumindest das motorische Training grob vergleichbar auch mit irgendeinem Sporttrainingsprogramm. Auch da geht es ja darum, dass man eine Art Plan und Programm hat, mit dem man versucht, seine Leistung immer weiter zu steigern und auszubauen. Was zum Beispiel Bezug auf Mobilität bedeutet. Man versucht vielleicht anfangs 50 Meter zu schaffen und sollte dann aber schon mal als Ziel haben, eine Woche später vielleicht 100 zu schaffen. Welcher Geschwindigkeit es dann möglich ist, das hängt individuell vom Fall ab. Aber dieses grundsätzliche Ziel, eine Leistung weiter steigern zu wollen, das sollte im Patienten und seinen Angehörigen verankert sein.
Also Training ist Training.
Ja, Training ist Training auf einer niedrigeren Stufe, aber Grundelemente eines Sporttrainingsprogrammes gelten letztendlich auch für Patienten.
Welche Folgen eines Schlaganfalls werden Ihrer Erfahrung nach am öftesten unterschätzt?
Natürlich diejenigen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Die motorischen Beeinträchtigungen sieht man den Patienten ja bei seinen Bewegungen sofort an. Die sprachlichen kann man relativ rasch erkennen, wenn man in Kommunikation tritt. Aber manche geistigen Fähigkeiten, wie zum Beispiel planerische Fähigkeiten, lassen sich nicht so ohne weiteres erkennen, sondern erst durch Alltagsbeobachtungen feststellen. Das heißt, der ganze Bereich der Kognition ist für mich etwas, was sich erst so richtig offenbart, wenn Patienten in Handlungen treten und Dinge erledigen sollen und daran dann vielleicht scheitern oder sich dort Schwierigkeiten zeigen, die nichts mit Lähmung oder Motorik zu tun haben. Und ein anderer Bereich ist sicherlich auch eine vorzeitige Ermüdbarkeit, Erschöpfbarkeit, vielleicht sowohl in kognitiver Hinsicht, dass man eben schneller die Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit verliert, aber auch in körperlicher Hinsicht, dass man zwar, sagen wir mal, in den ersten Minuten noch ein normales Gangbild hat, sich dann aber nach einiger Zeit vielleicht doch Zeichen der Ermüdung und damit einer Änderung des Gangbildes ergeben.
Werden solche Zeichen der Ermüdung, die Erschöpfung, Fatigue, wird das ernst genommen, sowohl von den PatientInnen selbst als auch vom Umfeld? Wie ist da Ihr Eindruck?
Ich denke, von den PatientInnen mehr als vom Umfeld, weil man es ja selber spürt, dass die Kräfte nachlassen oder dass man nicht mehr so leistungsfähig ist wie davor. Und das Umfeld beurteilt einen meist ja erstmal nur nach dem äußeren Eindruck und kann diese Energielosigkeit oder Kraftverlust gar nicht sofort erkennen.
Und wie können Sie an solchen unsichtbaren, also auf den ersten Blick unsichtbaren Schwierigkeiten mit den PatientInnen arbeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Das bedeutet zunächst einmal die Analyse, in welchen Situationen tritt vorzeitige Ermüdung auf? Und dann natürlich die Frage, wie kann ich das verhindern? Ein ganz wesentliches Element ist, dass man ein gutes Pausenmanagement findet. Also seine Kräfte einteilt und weiß, wann man besser eine Pause macht, bevor man sich überfordert und dann vielleicht lange Zeit braucht, um sich davon wieder zu erholen.
Wie definieren Sie gemeinsam mit Ihren PatientInnen realistische Therapieziele? Vielleicht selbst einschätzen zu können, wie bald man erschöpft sein wird und entsprechend zu handeln oder auch mal nicht zu handeln. Wie können Sie gut mit Ihren Patienten zusammen ein solches Ziel definieren?
Ich wünsche mir eigentlich immer, dass der Patient in gewisser Weise das Ziel vorgibt, weil es ja letztendlich in erster Linie darum geht, die Folgen eines Ereignisses wie eines Schlaganfalls so gut wie möglich abzumildern, zu neutralisieren. Und die Folgen sind für Patienten eben unterschiedlich bedeutsam. Es gibt zum Beispiel bei Patienten, die jetzt strenge Rechtshänder sind und bei denen der Schlaganfall die linke Hand betroffen hat, da ist vielleicht die Funktion der linken Hand oder das Wiedergewinnen dieser Funktion gar nicht von so großer Bedeutung, wie man das als Therapeut möglicherweise aber sehen würde und denken würde, da muss doch großes Interesse daran haben, dass die linke Hand wieder arbeitet. Aber nein, wenn derjenige eben immer schon dominant mit rechts gearbeitet hat, wird er daran kein so ganz großes Interesse haben. Für viele Patienten ist eine uneingeschränkte Mobilität ganz im Vordergrund stehen. Das heißt, der Patient muss mir eigentlich vorgeben, welche Ziele und Wünsche er in erster Linie hat. Und ich bin dann vielleicht derjenige, der mit ihm zusammen überlegt, ob das realistisch ist, dieses Ziel zu erreichen oder welche Zwischenschritte man sich dafür überlegen muss. Aber primär sollte der Patient vorgeben, was er möchte.
Zwischenschritte haben Sie gerade genannt. Das wäre meine nächste Frage. Kommt das oft vor, dass Sie das Ziel eines Patienten, einer Patientin erstmal sozusagen zu einem kleineren Ziel machen müssen,
ja,
das dann natürlich auf das große Ziel hinlaufen kann.
Ja, weil vielleicht gerade in den ersten Wochen nach so einem Ereignis ist die Erwartungshaltung bei vielen eine schnelle Rückkehr in völlige Normalität. Es ist zum Teil ein vielleicht dann auch schmerzhafter Prozess zu lernen, dass es eben mit schnell oftmals nicht klappt, sondern dass das Gehirn für Modulationen, für Anpassungen, für Änderungen eine gewisse Zeit braucht und benötigt, dass es auch einer bestimmten Anzahl von Übungsdurchgängen, Wiederholungen, Trainingsbedarf, um sich verbessern zu können und dass dementsprechend die meisten Patienten lernen müssen, Geduld zu haben und die Erwartungshaltung schnell wieder zurück ins alte Leben und schnell wieder so zu tun, als wäre nichts gewesen, in der Regel nicht gelingt. Und von daher muss man da als erstes an dem Zeitrahmen arbeiten und mit Patienten besprechen, dass es vielleicht am Ende natürlich schon das Ziel geben kann, möglichst ohne Beeinträchtigung wieder im Alltag zu sein. Aber wenn es ein schwerer betroffener Patient ist, dass man zunächst einmal Zwischenschritte wie selbstständig ohne Hilfsmittel überhaupt gehfähig zu werden, dass es darum geht oder dann um einen Ausbau der Gehstreckenlänge oder andere Funktionen, dass man aber wirklich versucht, diese Zwischenschritte gemeinsam mit dem Patienten zu definieren, damit auch nicht dieser Frust entsteht, dass man ja immer noch nicht wieder vollständig hergestellt ist, sondern sich eher darüber freuen kann, ein Zwischenziel erreicht zu haben.
Und wie gelingt Ihnen das oder gelingt Ihnen das überhaupt? Ich weiß es ja nicht, PatientInnen da ein bisschen einzubremsen, ohne sie aber zu entmutigen.
Ja, das gelingt oftmals, gerade indem man eben versucht, diese Zwischenschritte zusammen mit dem Patienten zu definieren und immer wieder dann auch darauf aufmerksam zu machen, dass man einen Zwischenschritt erreicht hat oder dass man zumindest auf einem guten Weg dorthin ist. Also zu versuchen, aus der Situation quasi noch das Beste zu machen, indem man positiv und optimistisch in die weitere Entwicklung hineingeht und auch darauf aufmerksam macht, dass eine solche Entwicklung ja in aller Regel dann schon stattgefunden hat und weitergehen wird.
Haben Sie vielleicht, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ein konkretes Beispiel, einen Patienten oder eine Patientin, anhand deren oder dessen Weg Sie das so ein bisschen uns veranschaulichen können?
Ich würde mal so ein Beispiel aus dem Mobilitätsbereich nehmen, dass nämlich viele Patienten, wenn sie schwer betroffen sind und eine hochgradige Lähmung einer Körperhälfte haben, anfangs noch nicht mal richtig stabil stehen können und von daher erstmal vor dem Gehen das Stehen trainiert werden muss, damit man nicht gleich zurück oder zur Seite fällt. Dass, wenn das erreicht ist, man dann anfangen kann, erste Schritte mit einem Hilfsmittel zu machen. Und je nachdem, wie schwer der Patient betroffen ist, kann das vielleicht ein Unterarmgehwagen sein, also ein großes Gefährt, auf dem man sich noch mit seinen Unterarmen aufstützt. Dann könnte es vielleicht ein Rollator werden, wenn beide Hände eine gewisse Funktion haben und der Rollator gehalten werden kann. Ansonsten muss man sich versuchen, zunächst einmal über so einen stabileren Vierpunktstock vorzuarbeiten, dann vielleicht auf einen Einpunktstock, der etwas weniger Sicherheit und Stabilität bedeutet, überzugehen, dann vielleicht einen Leki-Stock zu nehmen, der nur noch ein bisschen Gleichgewichtsunterstützung bietet und am Ende natürlich zu versuchen, wieder hilfsmittelfrei zu gehen. Das wäre so ein relativ typischer Verlauf, wie man sich sozusagen die Hilfsmittel abtrainiert.
Okay, und wie Sie das jetzt geschildert haben, ja, das klang auch sehr, sehr kleinschrittig, aber man kommt voran, man kann vorankommen.
Genau, und das würde eben auch bedeuten, dass man mit dem Patienten durchaus feiern sollte, wenn es ihm gelingt, auf den Vierpunktstock zu verzichten und mit einem Einpunktstock zurechtzukommen. Das ist dann eben schon ein ordentlicher weiterer Schritt gewesen.
Wie feiern Sie das mit dem Patienten?
Na, indem ich ihm meine Begeisterung und meine Zufriedenheit mitteile darüber, dass er das geschafft hat.
Also es knallen keine Korken.
Ja, meistens nicht. Aus meiner Entlassung.
In der neurologischen Rehabilitation geht es ja darum, Fortschritte zu erzielen. Also wir könnten auch von Erfolg sprechen. Inwiefern unterscheidet sich Erfolg aus medizinischer Sicht von Erfolg aus PatientInnen-Sicht oder wo ist das auch das Gleiche oder was bedeutet Erfolg für den Arzt, die Ärztin, für den Patient, die Patientin? Rehabilitationserfolg.
Ja, idealerweise sollte es da keine so große Diskrepanz geben, weil wenn die ärztliche Erfolgsansicht eine ganz andere als die der Patienten wäre, hätte man sich ja gar nicht über die Ziele genau geeinigt, sondern dann hätten die ärztliche Seite irgendwelche anderen Ziele verfolgt. Und das fände ich jetzt nicht optimal, denn wie schon kurz erwähnt, aus meiner Sicht geht es zwar übergeordnet in jedem Fall irgendwie darum, Selbstständigkeit für den Patienten wieder zu erzielen und zu erreichen, aber Erfolg ist dann gegeben, wenn die Wünsche und Ziele des Patienten erfüllt sind. Und da sollten sich ärztliche Zielvorstellungen eigentlich nachrangig eingruppieren.
Und schafft man das als Arzt, als Ärztin immer, die eigenen Vorstellungen denen des Patienten, der Patientin anzupassen?
Ja, schafft man. Man muss halt zuhören können.
Kann man das lernen? Kann man zuhören lernen?
Gute Frage. Ja, bis zu einem gewissen Grade kann man ja alles lernen. Aber ich fürchte, es gibt Menschen, die von vornherein besser zuhören können als andere. Und von daher ist das natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen, eine Gabe oder eine Fähigkeit, doch in gewisser Weise schon, die man vielleicht begrenzt ausbauen kann, aber wo jeder, wie bei jeder Fähigkeit, so seine Grenzen auch hat.
Also wenn Sie jetzt einen jungen Kollegen, eine junge Kollegin haben, vielleicht einen Arzt in Ausbildung, bei dem Sie oder bei der Sie feststellen würden, so gut hört die Person nicht zu, würden Sie den oder diejenigen darauf hinweisen?
Ja, würde ich. weil ich glaube tatsächlich, es ist der entscheidende Schlüssel, um vom Patienten verstanden zu werden, um den Patienten selbst zu verstehen, um eine Basis zu haben, wo man dem Patienten dann vielleicht auch besser Ratschläge geben kann, wenn derjenige denkt, dass der Arzt ja gar nicht zugehört hat und gar nicht verstanden hat, was er eigentlich möchte von der medizinischen Seite, dann wird es auch keine fruchtbare Zusammenarbeit geben. Von daher ist erstmal zuhören und verstehen, was sind die Wünsche und Ziele des Patienten, also meines Gegenübers sozusagen, ist für mich die Basis. Ich selbst muss dann natürlich sehen, mit welchen konkreten Methoden, seien es jetzt Therapien im Sinne von therapeutischen Maßnahmen oder aber pharmakologischen Maßnahmen oder hin und wieder speziellen Verfahren von Hirnstimulationen, kann ich denjenigen darin unterstützen, aber zunächst einmal muss ich zuhören.
Also die Medizin ist ja eine Naturwissenschaft, aber die Kommunikation ist vielleicht genauso wichtig oder ein wichtiger Bestandteil, um diese Medizin sinnvoll anwenden zu können?
Genau. Ich denke, ja, diese Möglichkeiten, die einem jetzt von technischer oder pharmakologischer Seite zur Verfügung stehen, sind Mittel zum Zweck, aber mehr auch nicht. Sie haben keine Eigenwertigkeit, sondern bekommen sie erst dadurch, dass sie gezielt eingesetzt werden im Sinne des Patienten.
Ich würde gerne mit Ihnen einen Blick in die Zukunft der neurologischen Rehabilitation wagen. Was meinen Sie, wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren verändern?
Grundsätzlich wird die KI eine größere Rolle spielen. Das tut sie jetzt in medizinischen Verwaltungssachen, Arztbriefschreibungen bis zu einem gewissen Grad bereits. Aber ich denke, KI-basierte Verfahren werden in vielen verschiedenen Bereichen der Medizin und damit auch der Rehabilitation größeren Einzug halten. Der zweite Aspekt, von dem ich glaube, dass er in den letzten 10 Jahren schon sich erheblich entwickelt hat und sich weiterentwickeln wird, ist die technische Seite, eben virtuelle realitätstherapeutische Ansätze, andere apparative Verfahren, mit denen man Therapieansätze einfach noch etwas differenzierter und perfekter anbieten kann. Das sind, denke ich, Dinge, die sich ändern werden. Bestehen bleiben wird hoffentlich immer der Bezug zwischen Therapierenden oder überhaupt in der Medizin Tätigen und den Patienten im Sinne einer tragfähigen Beziehung, die eben die Basis für diese Rehabilitationsmaßnahmen dann ist.
Das, meinen Sie, wird sich nicht durch technische Möglichkeiten ersetzen lassen?
Ja, da bin ich recht sicher, das lässt sich nicht ersetzen.
Sie haben jetzt Virtual Reality genannt. Können Sie ein Beispiel nennen? Ein spezielles Gerät, das jetzt Einzug gehalten hat in den letzten Jahren, das Sie auch nutzen und mit Gewinn nutzen?
Mhm. Ja, wir haben von einer Firma solche 3D-Brillen bekommen mit entsprechenden Programmen, in denen man eben in einer virtuellen Umfeld mit Patienten Bewegungen trainieren kann. Und das Schöne ist eben, dass es nicht einfach um die Repetition geht, also darum, jetzt heben Sie den Arm bitte 20 Mal in diese Richtung an, was früher oder später den Patienten ja wenig begeistern wird und langweilen wird, sondern Bewegungen dann in einen Kontext zu bringen und diese Therapie oder Computerprogramme, die im Rahmen der virtuellen Realität angeboten werden, die sind zum Teil wirklich lustig und sie bieten tatsächlich auch Möglichkeiten, die anders nicht gegeben wären. Mir hat eine Patientin erzählt, die nur im Rahmen ihrer virtuellen Realität gesehen hatte, dass ein Schmetterling sich auf ihren Arm setzte, wie sie den spüren konnte. Wir haben Patienten, die angeben, den Arm kann ich nicht weiter als, was weiß ich, 90 Grad bewegen, dann tut's weh. Aber mit virtueller Realität dieser Schmerz keine Aufmerksamkeit bekommt und deshalb Bewegungen in viel größerem Umfang und Ausmaß möglich werden. Also das Verfahren virtuelle Realität gibt einem einfach nochmal neue Dimensionen des Trainings und der Therapie.
Das hört sich ja ein bisschen an, als würde die virtuelle Realität das Gehirn austricksen oder so die eigenen Annahmen, die man über den Körper hat, was der zu leisten in der Lage ist. Was ist denn der Mechanismus dahinter?
Ja, es ist vielleicht zum Teil so ein bisschen ein Austricksen, aber zumindest bei den Patienten, die schmerzbedingt bestimmte Bewegungen nicht glauben machen zu können, da geht's in erster Linie darum, dass der Schmerz da eben ein in dem Fall zu stark bremsendes und damit quasi unsinniges Warnsystem darstellt und es einfach nur darum geht, mit Hilfe solcher Ablenkung dann auch solche Schmerzängste in gewisser Weise zu umgehen. Und man kann natürlich tatsächlich dem Gehirn bestimmte Situationen, dreidimensionale Räume, Bewegungsabläufe suggerieren. Was eben bedeutet, wo ich sonst vielleicht die reale Umgebung bräuchte, um Leute über Hindernisse steigen zu lassen, kann ich das jetzt in einem Rahmen machen mit virtueller Realität, wo ich einen Raum gar nicht zu verlassen brauche und diese einzelnen speziellen räumlichen Konstellationen gar nicht erst aufsuchen muss, sondern sie eben mir mit der virtuellen Realität herbeihole.
Jetzt haben Sie auch die KI erwähnt, die künstliche Intelligenz. Haben Sie da ein Beispiel, wie die sich in Zukunft auswirken wird auf die Therapie von SchlaganfallpatientInnen?
Das ist bislang nur eine Vorstellung und noch keine Sicherheit, dass sich das dahingehend entwickeln wird, was ich jetzt sage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn in die KI so viele Informationen hineingeflossen sind über welcher Patient mit welchem Krankheitsbild, welcher Symptomatik profitiert von welchem Verfahren, dass dann am Ende es reicht, sozusagen Angaben zu dem Patienten in die KI hineinzufüttern und ein Therapievorschlag, eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen würde sich daraus dann ergeben. Das sind alles aus meiner Sicht nur als Vorschläge zu sehende Dinge, weil ich glaube, die Erfahrung eines langjährig tätigen Therapeuten nicht ersetzen werden. Aber wenn man sie als Vorschlag nimmt und vielleicht die KI durch die Systematik des Durchgehens von verschiedenen Therapieansätzen da auch Ideen präsentiert, auf die man vielleicht nicht von vornherein selbst gekommen wäre, ist es, glaube ich, eine gute Ergänzung.
Kann es auch dazu kommen, dass Therapie, Rehabilitation noch personalisierter auf den jeweiligen Patienten, die Patientin abgestimmt stattfinden kann?
Das ist zumindest sicher der Trend der Zeit, eine möglichst individuelle und individualisierte Herangehensweise zu haben. Und das bezieht sich auf viele verschiedene Bereiche. Es kann prognostisch sein, dass man eben mithilfe von Deep Learning Mechanismen und letztendlich dann KI Faktoren identifiziert, die eben früh schon eine zuverlässige Prognose über die weitere Entwicklung dieses Patienten erlauben, auf individueller Basis. Und genauso kann es natürlich sein, dass es im Rahmen der Rehabilitation dann eben diese gerade schon genannten Therapievorschläge geben könnte, die individualisiert auf die Symptomatik und die Umstände des einzelnen Patienten ausgerichtet werden. Also ja, ich denke, individualisierte Therapie in vielen verschiedenen Bereichen, was unter anderem theoretisch auch pharmakologische Therapien umfassen könnte. Aber bislang sind die meisten Forschungsansätze, die mir bekannt sind, in Bezug auf frühe Prognosen und somit messbare Faktoren wie Bildgebung, Blutuntersuchungen, elektrophysiologische Untersuchungen ausgerichtet gewesen. Der Ansatz, Therapien darüber zu definieren, ist bislang nicht systematisch erfasst.
Denken Sie, durch solche Entwicklungen kann Reha effizienter werden und vielleicht sogar kürzer?
Ja, Reha-Aufenthalte können sich verkürzen. Das hat eine australische Studie schon vor einigen Jahren gezeigt, wenn man deren Prognoseparameter heranzog und die Patienten, die zum Beispiel von sehr schlechte Prognose hatten hinsichtlich einer Wiederherstellung der Funktion des Armes oder des Beines, wenn man mit denen von vornherein und frühzeitig begann, kompensatorische Aktivitäten über die gesunde Seite zu trainieren, verkürzt sich die Reha-Aufenthaltsdauer, weil die dann eben schneller, selbstständiger und alltagsfähiger wurden als diejenigen, die jetzt lange Zeit vergeblich nur an der Funktion des Armes zum Beispiel, des betroffenen Armes gearbeitet hatten.
Und das wäre wünschenswert?
Das ist noch die Frage. wie wünschenswert das ist, weil ich hatte auf der anderen Seite ja auch schon darauf hingewiesen, dass die Dauer der Behandlung und die Anzahl der Behandlungen schon noch einen, wenn nicht sogar den entscheidenden Faktor hinsichtlich der weiteren Entwicklung darstellen. Und wir haben Patienten mit unterschiedlichen Kostenträgern und es gibt Kostenträger, die erlauben eine halbjährliche, jährliche Aufenthaltsdauer. Da sieht man tatsächlich nochmal ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten als bei Patienten, die so 3 bis 6 Wochen da bleiben dürfen.
Gibt es eine Neuerung, die sich abzeichnet, neue Geräte, neue Programme, neue Therapieverfahren? Irgendwas, wovon Sie sagen würden, ja, das wäre prima, wenn das kommen würde in nächster Zeit, wenn das umgesetzt werden könnte?
Es gibt Verfahren, die sind bislang nur für Einzelfälle und in experimentellen Setups durchgeführt worden. Das sind Verfahren, bei denen man durch quasi Mikrochips, die direkt im Bereich des Gehirns aufgelegt bis implantiert werden, Hirnaktivität deutlich besser ableiten kann, um Informationen zu bekommen und gleichzeitig Hirnareale auch direkt stimuliert werden können. Das erlaubt dann oftmals tatsächlich, die eigentliche Schädigung so zu umgehen, dass doch wieder gute Funktionen entstehen. Aber das sind Verfahren, die kosten zigtausende, wenn nicht hunderttausende von Euro und sind, wie gesagt, bislang eher auf Einzelfälle und in wissenschaftlichen Labors durchgeführt. Und ich sag, oder glücklicherweise ist es ja auch nicht so, dass alle Patienten das bräuchten, aber es gibt eben eine Gruppe schwerst betroffener Patienten, denen man mit üblichen therapeutischen Verfahren zumindest nicht eine Wiederherstellung der betroffenen Seite ermöglichen kann, sondern da ist der klassische Ansatz eben kompensatorisches Lernen mit der gesunden Seite, wenn für diese Subgruppe von Personen es möglich wäre, durch direkte Hirnstimulation auch die betroffene Seite wieder zu reaktivieren, dann fände ich das einen wünschenswerten technischen Fortschritt.
Jetzt würde ich noch gerne auf Ihre persönliche Perspektive kurz zu sprechen kommen, beziehungsweise also die Frage, gibt es eine Begegnung mit einem Patienten oder einer Patientin, die Ihnen immer in Erinnerung bleiben wird, die Sie nie vergessen werden?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Ich glaube, das sind vor allen Dingen Begegnungen, bei denen der große Wille des Patienten und die Bereitschaft dafür auch sehr viel an Energie zu investieren, dazu geführt hat, dass derjenige Ziele erreicht hat, die von vielen aus dem medizinischen Bereich nicht erreichbar erschienen. Diese Patienten, die für mich sozusagen so eine Art Olympiasieg geschafft haben, die bleiben einem natürlich besonders in Erinnerung.
Und da knallen dann auch mal die Korken am Ende?
Ja.
Nicht nur die sprichwörtlichen?
Nein.
Okay. Gibt es in Ihrem Berufsalltag Dinge, die Sie überraschen? Oder haben Sie schon alles gesehen?
Das würde ich niemals wagen zu sagen. Aber natürlich, wenn man jetzt über 20 Jahre Rehabilitationserfahrung hat und deutlich über 30 Jahre Neurologie macht, ist die Anzahl der Dinge, die einen jetzt noch so komplett überraschen, geringer geworden.
Worauf sind Sie stolz?
Stolz darauf bin ich, dass es doch, glaube ich, gelingt in der Rehabilitation mit und bei den meisten Patienten das herauszuholen, was eben im Rahmen der körperlichen oder überhaupt Möglichkeiten des Patienten möglich ist. Mit anderen Worten, es freut mich und es macht mich auch ein Stück weit stolz, wenn es uns gelingt als Team und natürlich dann immer nur mit dem Patienten und dessen Engagement Ziele zu erreichen, die eben vielleicht am Anfang noch wenig erreichbar erschienen, wenn es auch das entsprechende Feedback von Patientenseite gibt, dass sie mit dem Aufenthalt oder mit dem Erreichen von Zielen sehr zufrieden sind und quasi uns, das Team, diesbezüglich loben. Das macht stolz.
Und das Feedback gibt es wahrscheinlich immer mal wieder.
Ja, das Feedback gibt es glücklicherweise relativ oft.
Okay, Herr Professor Liepert, dann danke ich Ihnen für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit und bedanke mich für das Gespräch.
Danke gleichfalls.
Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Spotify bzw. bei eurem Podcast-Anbieter folgt. Bewertet uns und schreibt in die Kommentare. Schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort. Bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Außerdem könnt ihr uns über podcast@kliniken-schmieder.de erreichen. In der nächsten Folge spreche ich mit Heidi Vogel und Andreas Donhauser, Fachleitung der Berufstherapie, über ihren Gegenstand von Interesse. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.